Eins der Themen, die mich in dieser ganzen Corona-Krise am meisten interessiert, ist so die plötzliche Prominenz von Preprint-Servern. Es ist nicht so, dass diese Preprint-Server komplett neu sind. Die ältesten davon sind schon 30 Jahre alt. Aber bisher waren das irgendwelche Strukturen im Internet, auf die manche wissenschaftliche Subcommunities ihre fertigen Manuskripte hochgeladen haben. Aber bis auf so ein paar Eingeweihte wusste kaum jemand von der Existenz dieser Orte. Die waren auch immer so ein bisschen, weiß ja auch nicht, galten vielleicht für Leute außerhalb dieser Communities als unseriös. Und ja, auf einmal sind die fast schon Frontpage-News.
Das ist Max Heimstedt. Max ist Forschungsgruppenleiter am Weizenbaum-Institut. Genauer arbeitet er mit mir zusammen in der Forschungsgruppe 21, die sich mit der Reorganisation von Wissenspraktiken auseinandersetzt. Wir gucken uns an, wie das Digitale dazu führt, dass etablierte Praktiken in der Ermittlung und der Kommunikation von Wissen sich wandeln. Und das kann man exemplarisch ganz gut an der aktuellen Corona-bedingten Debatte über Preprints zeigen.
Vor kurzem gab es ja diese große Kontroverse Christian Drosten gegen die Bild-Zeitung und da kann man eigentlich unterschiedlichste Facetten dieses Phänomens Preprint-Server beobachten.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Weizenbaum im Homeoffice. Langsam stellen sich mehr und mehr Lockerungen ein, aber trotzdem ist auch diese Folge noch im Wandschrank entstanden. Ich wollte mit Max sprechen, da ein Thema, mit dem wir uns seit Jahren konzeptionell beschäftigen, in den letzten Wochen sehr viel Aufmerksamkeit erhalten hat und das ist die Art und Weise, wie sich das wissenschaftliche Publizieren gerade wandelt. Plötzlich wird in Zeitungen unter anderem von Preprints gesprochen, ein Begriff, der vor Corona eher weniger mediale Aufmerksamkeit erhalten hat. Die Bild-Zeitung hat einen regelrechten Feldzug gegen einen bestimmten Preprint geführt und deswegen ist es vielleicht mal sinnvoll, dass wir uns darüber unterhalten, was das überhaupt ist und wie sich das wissenschaftliche Publizieren gerade entwickelt. Aber fangen wir mal damit an, was genau passiert ist.
Um nochmal kurz zusammenzufassen, was passiert ist. Das Team von Christian Drosten an der Charité Berlin hat eine neue Studie als Preprint veröffentlicht. Und dann ist eigentlich erstmal losgegangen, bisschen so die Wunschvorstellung, wie die Preprint-Server funktionieren. Und zwar haben sie halt diese Studie, die quasi frisch aus dem Labor kam, dort veröffentlicht. Und dann haben sich unterschiedlichste Wissenschaftlerinnen aus aller Welt, aus verschiedensten Fachdisziplinen, aber vor allen Dingen so Statistikerinnen und Ökonometrikerinnen, diese Studie angeschaut und haben auf dem gleichen Preprint-Server quasi im Kommentarbereich dazu so ihre Einschätzungen hinterlassen. Genau, und dann wurden da irgendwie, weiß ich nicht, 3, 4, 5, unter anderem auch von deutschen Kolleginnen, diese Mini-Reviews veröffentlicht. Und eigentlich sagen, genau so sollte das funktionieren. Das ist so Preprint-Server nach dem Lehrbuch. Man stellt die Studie hoch, dann gibt es diese Mini-Reviews. Dann kann das Autorenteam die nochmal einarbeiten, um das Ding dann bei einem Journal einzureichen.
Ja, also muss man vielleicht mal gegenüberhalten, wenn normale Wissenschaftler eine Studie bei einem Preprint-Server hochladen, dann würden sie sich sehr freuen, wenn tatsächlich jemand sich die Mühe macht und die Zeit nimmt, das Ding durchzuarbeiten und dann in irgendeiner Weise auch produktive Hinweise zu hinterlassen, was man möglicherweise anders und oder besser machen könnte. In den meisten Fällen passiert wahrscheinlich tatsächlich gar nichts, weil die Kollegen und andere, die irgendwie was dazu sagen könnten, keine Zeit haben. Aber in dem Fall, dadurch, dass das Thema so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, dadurch, dass der Autor so viel Aufmerksamkeit bekommen hat und dadurch, dass diese Studie selber, es geht ja um die Frage, wie ansteckend Kinder sind, auch immer immer in der Debatte war darüber, wann können wir Kitas wieder öffnen und so weiter, hat halt diese Studie eine extreme Menge an Aufmerksamkeit bekommen von anderen Wissenschaftlerinnen, die sich angeguckt haben, was ist hier möglicherweise methodisch noch nicht ganz sauber. Was ja eigentlich im Sinne des Erfinders ist.
Genau, das ist eigentlich das Beste, was man sich wünschen kann. Das heißt, die Studie wird, bevor man die richtig harten oder die Reviews abbekommt beim Journal, die zählen, also die einen im Zweifel dann aus dem Review-Prozess rauskicken, hat man hier im Prinzip schon ein paar freiwillige Helferinnen, die einem dieses harte Feedback schon vorher geben, quasi so Red Flags, würde man sagen. Dann kann man die noch schnell ausbessern und fliegt nicht nach 3, 4 Monaten Begutachtungszeit aus dem Prozess raus. Also eigentlich ist das ideal. Das ist so ein bisschen das Format, was man sonst manchmal unter dem Begriff der Friendly Reviews läuft. Das heißt, man macht eine Studie fertig und wir zum Beispiel würden unsere Studie dann so befreundeten Wissenschaftlerinnen schicken, nach dem Motto, schaut mal drauf, sagt mir mal kurz, was sind so ganz grobe Schnitzer, die ich am besten noch ausgleiche. Es hat bis dahin also sehr gut funktioniert.
Bis die Bild-Zeitung kam.
Genau. Und dann kam die Bild-Zeitung und hat angefangen, sich diese Mini-Reviews, sagen wir mal, auf dem Preprint-Server anzuschauen. Es sieht so aus, die haben sich 4, 5 von diesen Reviews genommen, wahrscheinlich vor allen Dingen von Wissenschaftlerinnen, die selber an deutschen Universitäten sind, um das Ganze ein bisschen zu so einer nationalen Kontroverse aufzubauschen. Und haben sich eigentlich die harschesten Sätze aus diesen Mini-Gutachten rausgepickt oder einige von denen. Ich glaube, so 1, 2 pro Autor dieser Mini-Gutachten, wo meistens drinsteht, naja, dies und jenes, das geht gar nicht, das würde ich komplett anders machen.
Und dazu muss man vielleicht auch noch mal kurz erklären, dass so diese Sprache in wissenschaftlichen Gutachten oft relativ hart sein kann. Also da wird durchaus gesagt, das und das geht überhaupt nicht, das könnt ihr so gar nicht machen. Und am Ende steht drunter, Studie ist eigentlich ganz in Ordnung, wenn das verbessert wird, dann kann ich damit leben. So ja, in die Richtung.
Ganz genau. Also diese Geschichte hat sich ja dann, diese Kontroverse, das ging zigmal hin und her zwischen Drosten, der Bild-Zeitung und diesen verschiedenen Leuten, die dort zitiert wurden. Wir müssen das hier nicht alles zusammenfassen, das kann man nachlesen. Aber im Grunde haben sich die Leute, die diese Mini-Gutachten geschrieben haben und von der Bild-Zeitung instrumentalisiert wurden, quasi als Leute, die mit der Drosten-Studie überhaupt nicht einverstanden sind, dann ganz schnell wieder von der Bild-Zeitung distanziert und eben genau das gesagt, was du gerade schon angesprochen hast. Es gab ein sehr, sehr spannendes Interview mit einem Ökonometriker an der Cornell University, mit einem Deutschen, dessen Mini-Gutachten da auch so ein bisschen aus dem Kontext gerissen wurde, der auch meinte, ja, er hat halt dieses Gutachten geschrieben mit der Erwartung, dass auf Preprint-Servern wirklich nur andere Wissenschaftlerinnen sich rumtreiben und quasi reinlesen, die eben genau mit dieser Sprache was anfangen können. Und hätte er gewusst, dass die Bild-Zeitung dort mitliest, hätte er es gar nicht veröffentlicht. Genau, da lernen wir mehrere Dinge draus. Auf der einen Seite, dass sich tatsächlich die Art und Weise, wie Wissenschaftlerinnen untereinander kommunizieren, die Diskursform oder Diskurspraktiken, könnte man sagen, eindeutig davon unterscheiden, von den Formen, die Wissenschaftler mit Medien kommunizieren würden. Er hat im Prinzip gesagt, naja, meinen Kollegen sage ich, die Studie ist an der Stelle Mist und die können das einordnen. Die wissen ganz genau, was ich damit meine, dass ich nicht meine, so man schmeißt die Studie jetzt weg, sondern dass das ein eindeutiges Signal ist, dass man da eine Methode nochmal nacharbeiten sollte oder so. Wenn man aber in den Medien sagen würde, die Studie ist Mist, dann ja, würde man das wahrscheinlich nur sagen, wenn man wirklich denkt, die sollte auf keinen Fall in irgendeiner Weise politische Entscheidungen beeinflussen.
Jetzt bin ich kein Mediziner und dachte, es wäre bei dem Thema ganz sinnvoll, mit einem zu sprechen. Und deswegen habe ich Sönke angerufen. Sönke ist Radiologe und arbeitet an der Uniklinik in Mannheim. Ich kenne Sönke schon viele Jahre und habe sogar mal mit ihm zusammen ein Buch über offene Wissenschaft geschrieben.
Also ich bin Radiologe und habe viel Zeit in der medizinischen Grundlagenforschung verbracht und dabei auch, wie ist das denn alles? Wie kann man das zusammenfassen mit dem Forschungskommunikationskultur befasst und unter anderem mit dir ein Buch darüber geschrieben. Und Freunde von mir haben ResearchGate gegründet, das Social Network. Und jetzt habe ich mich damit beschäftigt, was Web3 bzw. Blockchain für die Forschung bedeuten kann.
Ich habe Sönke, seit das mit Corona losgegangen ist, nicht gesprochen. Und deswegen wollte ich erst mal wissen, wie sich eigentlich sein Leben als Arzt verändert hat.
Also in der ersten Phase von der Corona-Epidemie, dieser Schockphase, als wir wussten, da kommt irgendwas auf uns zu. Als Arzt hatten mich dann einige Freunde gefragt, ja sag mal, was hältst du von diesem noch nicht mal Preprint? Das waren teilweise Google Docs, die ich gekriegt habe. Hier ist Chloroquin, das Malaria-Medikament, was jetzt auch in den Medien immer noch ist. Das zeigt doch hier ganz klar, dass der Virus sich in dieser Zellkultur weniger repliziert oder weniger vermehrt als in einer Zellkultur, die nicht mit dem Chloroquin behandelt ist. Ich gehe morgen, treffe mich mit einem Kumpel, der ist Arzt, und wir gehen zusammen mit seinem Arztausweis in die Apotheke und kaufen das Chloroquin. Was hältst du davon? Da hatte ich in einigen Chats diese Anfragen bekommen, und dann ich habe dann am Ende so einen vorgefertigten Text gehabt, den ich da immer zugeschickt habe, dass das eine präklinische Studie ist. Das heißt, sie kann Hinweise darauf geben, dass ein Medikament auch am Menschen wirken könnte. Chloroquin hat da auch einen ganz interessanten Wirkmechanismus. Es verändert den Säurebasenhaushalt in so Zellorganellen, die dafür dann verantwortlich sind, dass der Virus wirklich an den Zellkern herankommt. Der ist auch ganz gut verstanden. Also man hatte dann die Zellexperimente, man hatte eine Theorie, die ganz eindringlich war. Dann muss das doch am Menschen auch helfen, ja? Ich bin dann tatsächlich selber in die Apotheke gegangen, aus einem anderen Grund, und habe da mal nachgefragt, ob die noch Chloroquin haben. Das war quasi ausverkauft. Ich habe dann so gesagt, dass Chloroquin war. Es kam ja auch schon die Diskussion auf, warum Klopapier ausverkauft war, Toilettenpapier ausverkauft war, hier in dem Podcast. Und dann ist irgendwie Chloroquin auch zu so einer Art Klopapier, sagen wir mal jetzt, der vernetzteren oder etwas umtriebigen Leute geworden. Es war dann auch ausverkauft und man hat das gehamstert. Das hat einen dann zusammen mit dem Preprint da so eine Art Sicherheit gegeben. Das hat jetzt natürlich dann in klinischen Studien gezeigt, die dann, also es kamen dann YouTube-Videos, wo wir hier bei dem Thema sind, ungewöhnliche Publikationen. Das YouTube-Video von den Italienern, dass Chloroquin hilft. Die haben also anekdotische Evidenz gehabt an ein paar Patienten, die sie behandelt haben. Auch nicht randomisiert, keine Kontrollgruppe, dass das Chloroquin da nutzt. Und das geisterte dann durch die sozialen Medien. Und ja, es ist irgendwie so eine Art Hype um das Chloroquin entstanden. Und dann ist von ganz etablierten, in wahnsinniger Geschwindigkeit sind Studien, klinische Studien, die alle Qualitätsstandard von Studien, der Arzt ist geblindet, die Patienten sind randomisiert, hat gezeigt, dass Chloroquin die Überlebenswahrscheinlichkeit verringerte, ne, von Corona-Patienten wegen Komplikationen und so weiter. Und selbst das gilt ja noch nicht mal für die Situation, was mich meine Freunde gefragt hatten, weil es ist ja ein kompletter Unterschied, ob man nur einen intensivmedizinisch behandelten Patienten sieht oder jemanden gesund, Anfang, Mitte 30, ansonsten gesund, der quasi die Symptome einer Covid-Lungenbeteiligung verringern will, in einem, sagen wir mal, nicht klinischen, ambulanten Umfeld. Ob es da überhaupt was nutzt, ich glaube, das ist bis heute noch nicht klar. Wahrscheinlich schadet es mehr. Das hatte ich dann so als vorgefertigte Antwort. Ich habe dann quasi so ein Peer-Review gemacht für meine Freunde dieser hektisch umhergeschickten Google Docs und Preprints, ob Chloroquin jetzt. Man wollte halt vor allen anderen das Richtige machen, ja. Das galt dann auch noch für ganz andere Medikamente. Ich habe dann Listen gekriegt von HIV, retroviralen Medikamenten über Diabetes-Medikamente, die alle theoretische Ansätze haben, ja, Blutdrucksenker, Entschuldigung, waren das, weil das Virus geht ja an diesen Rezeptor, der auch für Blutdruck wichtig ist. Das sollte dann quasi alles helfen, ja. Und dann habe ich immer nur gesagt, das kann man in dieser Situation Cortison hochdosiert geben, ja, gegen den Husten und so weiter, ja. Da konnte ich dann immer nur sagen, dass man da an die offiziellen Guidelines und bis auf die Studien warten muss. Ne?
Mediziner werden heute also darum gebeten, für bekannte Preprints zu begutachten. Jetzt müssen wir erstmal erklären, was so ein Preprint eigentlich ist. Denn schon in dem Begriff selbst steckt ein Anachronismus. Preprint auf Deutsch, also sowas wie Vorabdruck. Das ist eine Version eines Textes, bevor sie gedruckt wird. Und Anachronismus deswegen, weil die meisten wissenschaftlichen Veröffentlichungen heute überhaupt nie gedruckt werden, sondern online erscheinen. Preprint bezieht sich immer auf eine frühere Version eines Textes, beispielsweise die, die man einem Verlag zur Veröffentlichung anbietet.
Also man kann sich das so vorstellen, dass bevor die ganzen Journals digital waren, war das wahrscheinlich wirklich die mit Schreibmaschine geschriebene erste Version eines Artikels. Die wurde dann zum einen an ein Journal geschickt, aber möglicherweise haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann auch Fotokopien davon angefertigt und die an ihre Freunde oder ihre Kollegen im Büro weitergereicht. Das wäre dann quasi die analoge Form dieses Preprints. Und genau, heute ist es tatsächlich so, dass man als Preprint die Version bezeichnet, quasi das fertige Manuskript eines Artikels oder der ersten Version. Also ein einzelner Wissenschaftler, Wissenschaftlerin oder ein Team schreiben einen Artikel fertig, setzen quasi den letzten Punkt und die Version ist dann der Preprint, die sie mit Freunden und Bekannten oder der Community teilen könnten. Dann gibt es noch eine andere Version, das ist der sogenannte Postprint. Das ist quasi der Artikel, nachdem er das wissenschaftliche Begutachtungsverfahren durchlaufen hat, aber noch nicht vom Verlag formatiert wurde. Also das sieht dann weiterhin aus wie ein Word-Dokument, aber wurde quasi schon begutachtet. Und dann gibt es die sogenannte Author's Copy. Das wäre dann die Version, die vom Verlag schon formatiert wurde. Und die darf man in den meisten Fällen dann nicht mehr so einfach teilen oder auf irgendwelche, seine eigene Webseite hochladen oder auf Preprint-Server.
So, jetzt ist natürlich die Frage, warum haben diese Preprints, die es seit Ewigkeiten gibt, die man früher einfach als Kopien von Schreibmaschinentexte an Bekannte geschickt hat, dann irgendwann auf Online-Plattformen hochgeladen hat, heute in dieser Corona-Situation so eine hohe Konjunktur?
Warum die erstmal vorher keine Konjunktur hatten oder warum Leute so ein bisschen schief auf diese Preprints oder diese Server, auf denen solche Preprints dann gesammelt wurden, geschaut haben, ist die Tatsache, dass diese Artikel eben noch keine wissenschaftliche Begutachtung durchlaufen haben. Das heißt, es war so ein bisschen, ja, das sind Artikel, die könnten Wissenschaft sein oder könnten wissenschaftlich sein. Es könnte aber auch gut sein, dass die wissenschaftlichen Standards nicht genügen. Um das rauszufinden, muss eigentlich erst dieser Begutachtungsprozess angestoßen werden und der dauert eine ganze Weile. Das kann in manchen Disziplinen, also wenn es schnell geht, sind das ein paar Wochen oder wenige Monate. Das kann aber auch mehrere Jahre dauern mit den verschiedenen Begutachtungsrunden. So, das ist in normalen Nicht-Krisenzuständen nimmt man das irgendwie so hin. Okay, Wissenschaft, gesicherte, in Anführungsstrichen, wissenschaftliche Ergebnisse kommen halt erst nach ein paar Jahren raus. Es war irgendwie okay. Aber in der Corona-Krise hat sich diese Dringlichkeit etwas verschoben. Und irgendwie, das mag an so der medialen Berichterstattung sein oder der allgemeinen Wahrnehmung von Zeitknappheit, dass man da so den quasi einen Trade-off eingeht und sagt, na gut, es ist so wichtig, dass wir jetzt sehr schnell die Studienergebnisse einsehen. Die wissenschaftliche Begutachtung wird immer noch gemacht, die läuft quasi parallel weiter, aber eigentlich brauchen wir die Studien, sobald sie frisch aus dem Labor kommen, müssen wir da schon drauf schauen können und im Zweifel dann auch schon politische Entscheidungen darauf basieren. Und da ist ein Preprint-Server quasi die Plattform oder quasi die Tore zu diesen frisch fertiggestellten Studien.
So, also wir haben jetzt eine Situation, wo es einen riesengroßen Bedarf gibt nach aktuellen Studien, da wir mit diesem Virus eine in allen möglichen Bereichen der Gesellschaft veränderte Situation haben, die natürlich auch in allen möglichen Bereichen der Forschung jetzt dazu führt, dass man Untersuchungen macht. Und wenn diese Untersuchungen einer klassischen Begutachtung unterliegen würden oder die erstmal durchmachen würden, dann hätten wir die Ergebnisse im besten Fall in Monaten und im schlechtesten Fall in Jahren. Und da gerade sehr viel politische Entscheidungen auf Basis der Evidenz getroffen werden müssen, die irgendwie da ist, sagen sich die Leute, naja, können wir nicht wenigstens gucken, was an Preprints da ist und dann mal schauen, ob irgendjemand für uns einordnen kann, wie vernünftig die jeweilige Studie war.
Ich bin darauf aufmerksam geworden, dass ab dem Punkt, wo Preprint-Server auf einmal so in der Öffentlichkeit standen, sie eigentlich immer als sehr neutrale Plattformen dargestellt wurden. Also der Eindruck, der in den ersten Wochen vor allen Dingen aufkam, war, im Prinzip sind Preprint-Server das gleiche wie die private Webseite eines Instituts oder von Wissenschaftlerinnen. Also jeder kann da wirklich alles hochladen. Und was mich zum einen interessiert, ist das wirklich so? Man kommt dann schnell darauf, das ist nicht so. Es herrschen alle möglichen Moderationspraktiken auf diesen Preprint-Servern. Also das sind eigentlich nicht diese völlig neutralen technischen Infrastrukturen, sondern da stecken auch irgendwelche Interessen und so Mikropolitik von wissenschaftlichen Communities dahinter. Und mich interessieren beispielsweise die Moderationspraktiken. Also da gibt es dann sowas wie Sanity-Checks. Das heißt, es sitzen meistens ehrenamtliche Moderatorinnen und Moderatoren. Manchmal sind es auch Festangestellte bei den großen Preprint-Servern, sich erstmal anschauen, ist das überhaupt Wissenschaft, was hier eingereicht wurde? Oder sieht das Manuskript nicht mal so aus, wie eigentlich wissenschaftliche Manuskripte aussehen, oder ist es viel zu kurz, oder ist es ein reiner Meinungsbeitrag?
Ohne quasi inhaltlich zu verstehen, was da genau gemacht wurde, erstmal zu gucken, ist es grundsätzlich in Form und Struktur eine wissenschaftliche Studie?
Genau. Man weiß erstaunlich wenig, wie diese verschiedenen Checks aussehen. Also manche Preprint-Server arbeiten zum einstufigen Verfahren, andere im zweistufigen. Bei dem zweistufigen würde man halt in der ersten Runde wirklich nur nach so technisch handwerklichen Dingen schauen, wie der Formatierung oder so. Und dann in der zweiten Runde geht das in der Regel an Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftler. Das wären dann so ehrenamtliche Moderatoren, die in der Regel so, die teilen sich teilweise so in Schichten auf. Also jemand, wenn ich mich jetzt da freiwillig melden würde, wäre ich immer montags dran und würde dann morgens und abends mal schauen, was da so reinkommt und würde halt einmal so durchblättern. Also ich würde keine richtige wissenschaftliche Begutachtung machen, aber ich scroll mal durch und dann würde mich zum Beispiel interessieren, ist das ernsthafte Wissenschaft oder ist das vielleicht so Fringe Science, würden manche Leute sagen, oder Crackpot Science ist ein Begriff, der aus manchen von diesen Moderator-Communities verwendet wird. Also sowas ist Pseudowissenschaft oder versucht da vielleicht jemand eine Studie diesem Server unterzumogeln, die eigentlich, was weiß ich, Desinformation fördern möchte oder.
Ja, wir haben ja eine Folge gehabt mit der Ulrike Klinger zu Desinformation, was ja in den letzten Wochen als Thema nochmal extrem zugenommen hat. Und ist natürlich klar, wenn ich dann auf einmal die Möglichkeit habe zu sagen, ja, aber da ist ja auch eine Studie, die das belegt, dann muss ich ja eigentlich nur zusammenschreiben, was für einen Irrsinn ich behaupten will, um den Leuten dann zu sagen, und es gibt dazu sogar eine Studie, wenn dort quasi jeder einfach ungeprüft publizieren könnte.
Ganz genau, das war das Risiko, was vor allen Dingen in den ersten und den letzten Wochen des Preprint-Server-Booms aufkam, dass man halt dann doch noch leichter einen kruden Preprint auf so einen Preprint-Server mogeln kann, als man eine krude Studie in ein Journal reinmogelt, dass Medienvertreterinnen und Vertreter, die sich auch auf diesen Preprint-Servern rumtreiben und schauen, was es halt da so an neuen heißen Studien gibt, da in der Regel aber wenig differenziert haben. Es gab einen ganz bemerkenswerten Fall, da ist eine Studie auf einem Preprint-Server gelandet bei BioArchive, also ein ziemlich wichtiger Preprint-Server rund um so Virologie, die behauptet hat, dass der Coronavirus doch eine, und so war das im Titel formuliert, eine verwunderliche Ähnlichkeit zum HI-Virus aufweist. Und der wurde halt hochgeladen und innerhalb weniger Minuten oder Stunden hat dann die Headline quasi, Corona hat irgendwie mysteriöse Ähnlichkeiten zu HIV, war dann auf Twitter und wurde dazu kruden Verschwörungstheorien rund um, dass es eine Biowaffe, die in einem Labor engineert wurde, weiter verwurstet. Parallel haben dann auf dem Preprint-Server seriöse Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angefangen, diesen Preprint auseinanderzunehmen. Da gibt es so eine Kommentarfunktion und dann ja, war da wirklich einiges los in der Kommentarspalte davon. Und nach kurzer Zeit war eigentlich klar, die Studie taugt nichts und wurde dann nach 2-3 Tagen auch von den Autorinnen und Autoren zurückgezogen. Aber da hat es die Geschichte schon in diverse Blogs, Twitter-Bubbles und Medienberichterstattung hineingeschafft und war dann recht schwierig, da wieder rauszubekommen. Das wäre quasi ein Beispiel dafür, wie Desinformation von solchen Preprint-Servern hervorgehen kann.
Und in dem Fall, wenn ich dich richtig verstehe, ja nicht mal gezielt gewollte Desinformation, sondern diese Wissenschaftler haben erstmal geglaubt, dass sie da an irgendwas dran sind.
Genau, das ist dann kommt man so ein bisschen auf die in dem Bereich der Motivsuche, da kann man wenig drüber sagen, außer man würde sich mit denen selber unterhalten. Wahrscheinlich kann man auch dann da nicht so viel drüber sagen. Es sieht jetzt nicht danach aus, dass die gezielt, dass es quasi wie so eine Trollfarm war oder eine Desinformationsfarm, die das sehr strategisch gemacht hat. Meine Vermutung ist, dass das ein bisschen wie so eine neue Aufmerksamkeitsökonomie der Preprint-Server durchgegriffen hat. Das heißt, diese Tatsache, dass man relativ schnell seine Studien auf diese Server laden kann und momentan ein ziemlich großes Interesse an diesen Servern besteht, verleitet so ein bisschen unterbewusst dazu, vielleicht etwas reißerischere Titel zu formulieren, die dann möglicherweise das, was die Studie wirklich aussagen kann, so etwas verzerrt. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass auf diesen Servern Studien, die viel geklickt werden, ähnlich wie auf Reddit oder so, landen dann eher weiter oben und werden irgendwie sichtbarer gemacht. Das heißt, es gibt auch starke Anreize, da so etwas Clickbait-mäßige Titel zu formulieren.
Ja, sichtbarer gemacht, und diese Preprint-Server schicken einem halt auch immer E-Mails oder bestimmte davon schicken einem E-Mails, wo ich das zumindest weiß, wo gesagt wird, hier, du bist unter der Top-Liste von den gerade meistgelesenen Artikeln oder du gehörst zu den so und so viel Prozent meistgelesenen Autoren und so weiter, dass man da dann auf einmal auch wieder so eine Quantifizierung oder so ein Hamsterrad-Spielchen hat, wo es darum geht, möglichst viel Aufmerksamkeit auf die eigenen Studien zu lenken. Und da hilft natürlich ein Titel, der so aussieht wie etwas, wo die Leute unbedingt draufklicken müssen.
Ganz genau. Und natürlich ist das eine Sache, die in Journals auch so abläuft. Also es ist ja nicht, auch wenn man einen Journal-Artikel publiziert und versucht man vielleicht während des Prozesses oder am Ende den Titel noch ein bisschen so zu formulieren, dass er schon immer noch das wiedergibt, was man in der Studie auch sagt, aber vielleicht ja in einer schönen Formulierung, die Leuten direkt ins Auge springt. Also diese Aufmerksamkeitsökonomie ist jetzt nichts, die den Preprint-Servern allein inne ist, aber es gibt halt da noch viel weniger Filter. Also bei einem Ad-Journal haben gerade, glaube ich, bei der Titelwahl die Editors noch ein größeres Wort mitzusprechen, dass der jetzt nicht zu reißerisch gerät. Und das ist so ein, war bisher zumindest nichts, was von den Moderatoren von Preprint-Servern irgendwie sanktioniert wird, zu reißerische Titel.
Na, in der Physik, soweit ich weiß, passiert eigentlich relativ wenig Kommunikation tatsächlich über Journale, sondern sehr stark über Preprint-Server oder halt den großen Preprint-Server in der Physik-Archive, den die eigentlich alle nutzen. Und die Journale sind eigentlich lediglich noch notwendig als so eine Art Reputationsstempel. Weil halt trotzdem, wenn man sich irgendwo bewirbt, wieder geguckt wird, wo hat denn diese Person publiziert? Die ganzen Leser aus der Community lesen aber gar nicht mehr das Journal, sondern lesen, was haben die Leute auf dem Preprint-Server geladen. Und da ist halt die Frage, also momentan haben die Verlage quasi mehr oder weniger noch zwei Karten in der Hand. Einmal sagen sie, oder drei in gewisser Weise, einmal sagen sie, wir machen doch die Begutachtung. Wir machen die Unterscheidung, ob das tatsächlich Wissenschaft ist oder nicht. Das zweite ist, sie machen im Vergleich zu dem Preprint-Server die Formatierung, dass das Ganze irgendwie nach einem Artikel aussieht. Das lässt sich vermutlich zu einem gewissen Grad automatisieren. Und drittens, sie bringen eben den Stempel mit, um zu sagen, etwas, was in Journal XY publiziert wurde, hat eben eine Art Gütesiegel, weil wir publizieren nur die so und so viel Prozent der besten Studien. So, und eigentlich haben sie diese drei Themen und die ersten beiden sind mehr oder weniger mittelfristig nicht haltbar. Und das dritte ist halt eine Frage, wie die Community in den einzelnen Fächern damit umgeht und inwiefern sie an diese Journale gebunden sind oder sagen können, eigentlich können wir das rekonstruieren, neu bauen, neu denken. Und das ist eigentlich in meinen Augen dieser Reputationsteil der schwierigste zu lösen, weil die ganzen Praktiken der einzelnen Communities halt um diese Titel der Journale rumgebaut sind. Das ist so deren Selbstverständnis von was ist denn eigentlich eine gute Wissenschaft, wenn es diesen Stempel hat.
Archive ist wirklich ein gutes Beispiel dafür. In der Physik, die machen das schon seit 20, 30 Jahren mit den Preprint-Servern und da haben in der Tat wissenschaftliche Journale spielen erstmal keine hervorgehobene Rolle mehr, zumindest nicht als Orte, an denen man neue, aufregende Wissenschaft das erste Mal sieht. Also wenn ein Artikel wahrscheinlich in einem Top-Journal erscheint, dann haben den schon seit 3 Jahren alle gelesen, denn der wurde wahrscheinlich über Archive schon ordentlich rumgereicht. Und es könnte durchaus sein, dass sich sowas auch auf weitere Disziplinen ausweitet. Man würde jetzt aus dem Bauch heraus sagen, dass so die Naturwissenschaften oder die Ingenieurwissenschaften diese Preprint-Server grundsätzlich schon stärker angenommen haben. Aber interessant sind wahrscheinlich die Life Sciences. Also das sind die ganzen Studien, die sich jetzt rund um Corona entwickelt werden. Die Biologie vor allen Dingen, da waren bis vor 5 Jahren Preprint-Server noch überhaupt kein Thema. Preprints waren den meisten Leuten sehr suspekt. Und dann wurden halt unter anderem auch mit Geldern von philanthropischen Initiativen wie der Chan Zuckerberg-Initiative, also so ein Charity-Arm von Mark Zuckerberg, wurden solche Preprint-Server wie BioArchive eigentlich aus dem Boden gestampft und es wurde ziemlich viel Werbung dafür gemacht, dass man die auch nutzen sollte und die Zahl an Preprints in diesen Disziplinen hat enorm zugenommen. Da wurden also, wenn man BioArchive und so einen anderen wichtigen Preprint-Server, MedArchive, zusammennimmt, sind schon innerhalb der Corona-Krise mehrere tausend Studien auf diesen Preprint-Servern erschienen und das ist schon eine ganze Menge und denke ich mal, wird auch die Publikationspraktiken in diesen Feldern stark verändern. Dagegen gibt es andere Disziplinen, das sind jetzt nur Beispiele, Jura oder Geisteswissenschaften oder auch noch Teile der Sozialwissenschaften, da sind Fristen, Preprints weiterhin ein Schattendasein. Diese Bereiche kriegen durch die Corona-Krise auch so einen leichten Boost, beispielsweise ist SOC Archive ist das wichtigste oder einer der wichtigsten Preprint-Server für sozialwissenschaftliche Forschung. Der hat selber auch auf Twitter verlautbaren lassen, dass doch die Zahl an eingereichten Artikeln stark zugenommen hat in den letzten Wochen.
weil quasi viele erstmal von diesem Thema hören, sich selber damit beschäftigen, überlegen, können wir das nicht auch machen, oder jetzt auch etwas haben, wo sie denken, dass sie möglicherweise an etwas arbeiten, was einen Nachrichtenwert hat.
Ja.
Und in dem Augenblick dann sagen, ja, dann müssen wir auch da wo die sein, wo die Nachrichten tatsächlich aktuell nachgeschaut werden oder gemacht werden.
Ganz genau. Und was auch noch eine weitere sehr interessante Entwicklung, schließt an Thema von vorhin an, ist, dass die wissenschaftlichen Zeitschriften natürlich nicht einfach nur zuschauen, wie die Preprint-Server dort weiter mit Preprints gefüllt werden, sondern selber auch ihre Begutachtungspraktiken anpassen. Also ich habe in verschiedensten Feldern in den letzten Wochen einige Journals gesehen, wo auf einmal Rapid-Review-Verfahren möglich sind. Diese Journals richten dann meistens so Sonder-Call for Paper oder irgendwelche Sonderforen oder wie auch immer das genannt wird ein und sagen, okay, wir hätten gerne schnellere, kürzere Beiträge mit Corona-Bezug. Und dann ist es auf einmal möglich, dass diese Beiträge innerhalb von wenigen Tagen oder auch einer Woche begutachtet werden und dann nachher als wissenschaftlich begutachtet. Die bekommen dann quasi diesen Stempel, wie auch andere Artikel, bei denen das teilweise Monate dauert, und erscheinen dann in den Journals. Das heißt, ich finde, diese Krise zeigt erstaunlich gut, dass immer diese Argumente, naja, gute Begutachtung braucht einfach ihre Zeit, nicht zwangsläufig hält. Also, wenn man wirklich will und es quasi, wenn die Editoren sagen, das muss jetzt halt in 3 Tagen oder einer Woche begutachtet sein, dann geht das auch. Und ich hoffe natürlich, dass sich diese beschleunigten Formen des Review auch nach der Corona-Krise beibehalten werden oder zumindest, dass die Journals mehr damit experimentieren. Es gibt andere Journals, da fällt mir gerade das Feld oder die Disziplin nicht ein, die lässt Autorinnen und Autoren mittlerweile die Wahl, ob sie quasi im Fast-Track-Verfahren begutachtet werden oder ob sie im traditionellen Verfahren begutachtet werden. Wahrscheinlich so mit der Idee, dass, naja, Fast-Track ist natürlich attraktiv, weil es schneller veröffentlicht wird. Könnte aber auch sein, dass die Gutachter dann die Studie nicht so ganz genau lesen und vielleicht tendenziell schneller aussortieren.
Ja, vielleicht muss man dazu noch kurz erklären, dass es in unterschiedlichen Disziplinen ganz unterschiedliche Verläufe gibt, wie sehr sich so ein Manuskript verändert von einer ersten Einreichung bis zu quasi dem finalen Print. Während in den Naturwissenschaften es viel mehr darum geht, ist diese Studie tatsächlich vernünftig, richtig, kann man das so machen? Aber der Text als solches ändert sich nicht dramatisch, ist in den Sozialwissenschaften das durchaus der Fall, dass Gutachter einen großen Einfluss darauf haben, was eigentlich das Narrativ einer Studie ist. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es so eine Unterscheidung gibt. Wenn ich einen Fast-Track mache, dann kann ich eigentlich nur sagen, ist das grundsätzlich richtig oder nicht? Mhm. Deswegen sind eben diese Disziplinen auch grundsätzlich im Review schneller. Auch was die Antwort der Autoren angeht. Also ist ja ganz üblich in Sozialwissenschaften, dass man Autoren pro Begutachtungsrunde erstmal 90 Tage Zeit gibt, ihren Text umzuschreiben. Was eben auch daran liegt, dass da sehr oft verlangt wird, ein ganz anderes Narrativ vorzustellen als das, was tatsächlich im Text drin war.
Genau, das geht wirklich sehr weit auseinander. Ich finde immer, das extremste Beispiel oder auf einem Ende des Spektrums liegt wahrscheinlich Jura oder die Rechtswissenschaft, das zumindest in den USA so, soweit ich das System verstanden habe, dass die Artikel fast gar nicht mehr umgeschrieben werden. Also man macht ein Manuskript fertig und dann bietet man das auch nicht einem Journal an, sondern man bietet es eigentlich ganz vielen Journals gleichzeitig an. Da sind manche dabei, so in die man lieber rein möchte als in andere, aber es haben quasi, sagen wir irgendwie 20 Journal, kriegen die Möglichkeit, da mal drauf zu schauen. Und dann gibt man es im Prinzip dem Höchstbietenden beziehungsweise dem Journal, was man selber als am attraktivsten empfindet. Das heißt, die haben dann ein paar Wochen Zeit und können dann irgendwann so ihre Hand heben und sagen, ja, ich hätte es gerne. Dann kann man vielleicht den anderen Journals noch ein kürzeres Ultimatum stellen und sagen, ja, das ein anderes, also eigentlich ist der Artikel vom Markt, aber wenn ihr jetzt innerhalb der nächsten Woche auch nochmal eure Hand hebt, dann würde ich ihn vielleicht euch noch geben. Und genau, also in diesem Verfahren gibt es eigentlich diese mehreren Begutachtungsrunden, die man es in vielen anderen Disziplinen kennt, nicht, wo dann man in jeder Runde wieder Angst hat, als Autor oder Autorin, jetzt habe ich alles umgeschrieben und jetzt wird es vielleicht doch nach Runde 3 nochmal rausgeworfen. Also das gibt es da nicht, genau. Und auf der anderen Seite stehen Disziplinen wie die betriebswirtschaftliche Forschung, wo es in manchen Journals nicht unüblich ist, dass es 4 Begutachtungsrunden gibt und sich das Ganze über Jahre zieht.
Ich hatte einen Kollegen, der hat einen Artikel gehabt, der war über 6 Jahre im Review. Nur, dass man mal so eine Größenordnung hört, was gehen kann.
Genau, das sind dann solche Begutachtungsverfahren, wo zwischendurch wahrscheinlich sogar das halbe Editorial Board noch ausgetauscht wird des Journals, weil deren Tenure abgelaufen ist und irgendwelche Gutachter springen ab. Dann müssen neue Gutachter gefunden werden in Runde 3, die aber die ersten beiden Runden gar nicht mitbegutachtet haben. Die haben dann wieder neue Wünsche und ich glaube, so entstehen solche absurden Zeiten.
Jetzt wollte ich von Sönke wissen, ob er im Zuge der aktuellen Corona-Krise eine grundsätzliche Veränderung in der medizinischen Forschung beobachtet. So viel Aufmerksamkeit wie neue Publikations- und Kommunikationsformate gerade erhalten, könnte man noch annehmen, dass sich etwas verändert.
Also es hat sich nochmal bestätigt, dass was man eh schon in längerer Zeit absehen konnte, ist, dass Preprints in irgendeiner Form wahrgenommen werden. Das ist, dass überhaupt die Mediziner das auch als ein Fundus ansehen. Vor einigen Jahren gab es dieses Konzept von Preprints noch überhaupt nicht. Die wurden gar nicht wahrgenommen. Da wurde nur das, was man peer-reviewed in Datenbanken gefunden hat, überhaupt als in irgendeiner Form relevant angesehen. Vielleicht noch Präsentationen auf Konferenzen oder Posterpräsentationen. Und das hat sich jetzt aber abgelöst dadurch, dass man auch mal in Preprint-Archive gibt, gerade in dem eigenen Forschungsbereich, in dem man tätig ist. Und anstatt dass dann nur die Established Publications eine Rolle spielen. Und im Zuge von Corona ist das eigentlich nochmal bestätigt worden. Ich meine, es weiß jetzt jeder, was Preprint ist und wie es sich unterscheidet von gängigen Publikationen. Das war vor einigen Jahren noch nicht der Fall.
Mhm. Und würdest du sagen, dass du in deinem Feld jetzt so eine Art Richtungswechsel feststellen kannst, in der Art und Weise, wie Ergebnisse publiziert und auch kommuniziert werden?
Sagen wir mal so, in der klinischen Medizin und deren Forschung ist es überhaupt gar nicht akzeptabel im Moment. Da sind quasi die ganz alten Konzepte, etablierte Namen und irgendetwas Neuartiges wie Post-Publication, Peer-Review oder Kommentieren von Artikeln und dass das irgendeine Relevanz hätte für die Karriere, Lebenslauf oder für die Entscheidungsfindung, das ist überhaupt nicht der Fall. Nein, das ist leider nicht so.
Sönke hat gerade von Post-Publication Review gesprochen, was man vermutlich etwas erklären muss. Üblicherweise schickt man ein Manuskript zu einem Journal, um es dort zu publizieren. Das Journal bzw. die Editoren gucken sich das Manuskript dann an und entscheiden, ob das grundsätzlich etwas ist, was nach Wissenschaft aussieht und was zum Thema des Journals passt. Wenn das nicht der Fall ist, dann lehnen Sie das Manuskript direkt ab, das nennt sich Desk Reject. Ansonsten senden Sie das Manuskript zu Wissenschaftlerinnen, die sich mit dem Thema auskennen und bitten um ein Gutachten. Mich erreichen beispielsweise jede Woche mehrere Anfragen von Journalen, die mich bitten, ein Manuskript für sie zu begutachten. Diese Begutachtung ist das heute schon oft angesprochene Peer Review. Üblicherweise geht das über mehrere Runden. Gutachterinnen machen Vorschläge, Autorinnen schreiben um, Gutachterinnen machen weitere Anmerkungen und so weiter und so weiter. Das ganze Verfahren ist ein paar Jahrzehnte alt und basiert auf der Idee, dass man Manuskripte per Post durch die Welt schickt. Das Gutachten selbst erhalten nur die Editoren des Journals und die Autorinnen. Im Zuge der Digitalisierung sind Ideen entstanden, diesen ganzen Prozess mal zu modernisieren und eine davon ist das angesprochene Post-Publication Review. Es beschreibt eine Begutachtung, die nach der Publikation erfolgt und für die ganze Welt sichtbar ist. Was also in einem Journal traditionell hinter verschlossenen Türen passiert, die Begutachtung und die Überarbeitung von Artikeln, passiert beim Post-Publication Review sichtbar und nachvollziehbar für die ganze Welt. Jetzt hat Sönke uns ja vorhin erzählt, dass er für bekannte Gutachter spielen musste, weil sie mit Preprints zu möglichen Corona-Medikamenten zu ihm gekommen sind. Üblicherweise ist die gesellschaftliche Nachfrage nach solchen Manuskripten nicht so ausgeprägt und deswegen möchte ich von ihm wissen, ob er in diesen Fällen neue Publikationsmuster beobachten konnte.
Ich habe das auch nicht genau verfolgt, aber ich bin mir sicher, dass viele Forschungsgruppen die ersten Ergebnisse veröffentlicht haben, was wir sonst in der Forschung ja gar nicht, also veröffentlicht haben in Nicht-Standard-Formaten. Das heißt, was so in der Medizin oder Life Sciences ja hauptsächlich zählt, das sind Veröffentlichungen in Form von Konferenzen, Beiträge, Publikationen, Abstracts, Posterpräsentationen. Oder dann halt die etablierte Publikation in einem Journal, die eine lange Zeit dauert. Man schreibt mit den Reviewern hin und her. Es ist dann das Editorial Board von dem Journal, was dann quasi auch aussucht, was gute Forschung ist und was nicht. Die also in Prozessen, die nicht weiter offen sind, quasi auch großen Einfluss aus dem Peer Review ausüben können. Das sind so die etablierten Publikationsmethoden. Und dann gibt es die, und dann ist jetzt während der Corona-Krise, gab es viele Arbeitsgruppen, die dann, da gab es diese hektischen Videos aus Italien, wo die Ärzte quasi den Nachweis von Chloroquin gebracht hatten an 10 Studien. Auf YouTube wurde das veröffentlicht. Dann gab es diese unzähligen Preprints von frühen Publikationen. Arbeitsgruppen haben ganz schnell Daten hochgeladen, Ergebnisse hochgeladen und dann haben sich aber auch die Journals bemüht, unheimlich schnell Sachen hochzuladen, die von einigermaßen akzeptablen Quellen kamen, von etablierten Forschungsinstituten in Form von journal-eigenen Preprints und haben den dann innerhalb von Tagen noch einen Review-Stempel aufgedrückt. Ne? Also so hat sich jetzt in der Krise zumindest die Dinge, die ich beobachtet habe, die Publikations-, auch die etablierte Publikationskultur angepasst, ja. Dass wir und diesen Peer-Review-Prozess bei wirklich wichtigen Arbeiten, das ging wie im Drosten-Podcast, gab es da auch einige Beispiele, da wurden Paper geschrieben, die waren dann innerhalb von Tagen gepeer-reviewed, wenn nicht sogar über Nacht und quasi bei dem Journal, bei etablierten Journals veröffentlicht, ja.
Das heißt, man sieht jetzt auch, was technisch eigentlich gehen müsste. Gerade einen Artikel durchbekommen, der hat in der zweiten Begutachtungsrunde über ein Jahr gelegen.
Das ist halt auch schade, ne? Das ist unheimlich viel Zeit, die da verloren geht bei, ne? Dass dieser Prozess, da entstehen ja auch Ideen, Erkenntnisse, Kommentare, die als Forscher kommen vielleicht da Erleuchtungen, Verbesserungen. Es entstehen in den Kommentaren im Peer-Review-Prozess auch oft Diskussionen und die sind dann nachher leider verloren. Ja, in der jetzigen Forschungskultur. Es gab ja viele Ansätze, dass man diesen Peer-Review-Prozess offen gemacht hat. Das ist leider, gibt es verschiedene Ideen, Ansätze. Das ist technisch möglich, völlig außer Frage und wird auch gemacht in der Medizin und Grundlagenforschung ist das noch keine Sache, die, sage ich mal, eine kulturelle Akzeptanz erfahren hat. Genauso wie dieses Kommentieren von Artikel, nachdem sie erschienen sind. Ne? Das nimmt irgendwie nachdem eine Publikation einen Peer-Review-Prozess durchlaufen hat, in die Journals gekommen ist, wird im Grunde nur noch in Katastrophenfällen, wenn nachgewiesen wurde, dass es wirklich falsch ist, die Daten gefälscht worden sind und so weiter, wird dieser Artikel zurückgezogen. Aber dass bestimmte Aspekte des Artikels ausführlich diskutiert werden, das hat eigentlich noch keinen Durchschlag gegeben in der Forschungskultur. Ja, das wird gemacht, da gibt es einige Projekte und die dann quasi nochmal ein Peer-Review machen nach der Publikation, aber kulturell ist es noch nicht angekommen.
Jetzt wollte ich mit Max noch über einen Aspekt reden, der mir in der letzten Woche etwas Kopfzerbrechen bereitet hat. In der Drosten-Bild-Kontroverse wurde immer wieder gefordert, dass die Studie zurückgezogen werden sollte. Mal ganz abgesehen davon, dass das einfach eine reißerische Forderung war, um Stimmung zu machen, habe ich mich gefragt, wie etwas, das gar nicht im wissenschaftlichen Sinne veröffentlicht ist, deswegen ja die Bezeichnung Preprint, überhaupt zurückgezogen werden kann.
Ein interessanter Punkt ist ja auch, wie diese Preprint-Server mit Forderungen nach Rückzug von Preprints umgehen. Also in der Bild-Drosten-Kontroverse war das nicht das erste Mal. Ein anderes bekanntes Beispiel sind diese Preprints aus den Frühzeiten der Corona-Krise, die so Verschwörungstheorien nahelegten, dass der Coronavirus aus irgendwelchen als Biowaffe entwickelt wurde. Die wurden auch nach wenigen Tagen zurückgezogen, aber die Preprint-Server, das war da in dem Falle BioArchive, hat die Policy, dass nichts von ihrer Webseite gelöscht wird. Das heißt, Schriftstücke, die einmal hochgeladen wurden, bleiben dort. Und was da gemacht wird, ist, dass halt ein Disclaimer, wie so eine Box, wird über dem Artikel eingefügt, in der dann steht, am so und so vielten, um so und so viel Uhr wurde dieser Preprint zurückgezogen. Er ist aber gleichzeitig weiterhin komplett einsehbar. Das heißt, die haben verstehen sich da viel mehr so im Sinne eines, halt weniger eines Journals und eigentlich mehr eines dauerhaften Archives, wo quasi auch fehlerhafte Sachen drinstehen könnten, aber eher so eine dokumentarische Funktion haben und eigentlich nicht den Anspruch haben, alles, was hier draufsteht, ist wahres, in Anführungsstrichen, und geprüftes Wissen. Das ist eigentlich auch ein sehr interessanter Unterschied zu Journals. Dort werden die Artikel zurückgezogen, wenn sie ausreichend delegitimiert wurden und Leute sehr grobe Fehler nachgewiesen haben. Da kann man sagen, okay, wir als Journal mit unserer Marke und unserer Reputation können jetzt nicht mehr hinter diesem Artikel stehen. Und das ist bei Preprint-Servern wirklich anders. Die sagen halt, okay, nee, hier kann er grundsätzlich erstmal alles drauf.
Ja, das muss man vielleicht auch noch so ein bisschen auseinandernehmen. Also das Journal sieht sich ja als eine Art Gütesiegel. Und es sagt, in dem Augenblick, wo ein Artikel durch eine Begutachtung gegangen ist und wir uns entschieden haben, den zu verlegen, kommt das Gütesiegel unseres Journals drauf. Und wenn sich später mal rausstellt, dass die Grundlage dafür, dass wir den Gütesiegel verteilt haben, gar nicht gegeben ist, dass beispielsweise die Daten, die da drin sind, fabriziert wurden und gar nicht tatsächlich da waren, dann nehmen wir dieses Gütesiegel wieder weg. Und damit ist auch der Artikel verschwunden. Während der Preprint-Server sagt, wir haben ja nie ein Gütesiegel verteilt. Wir sind einfach erstmal eine Plattform, wo Leute sagen können, ich habe eine Studie. Wenn das grob aussieht wie eine Studie, können sie das hier hochladen. Und wenn sich später herausstellt, dass das gar keine Studie war, dann kann ja trotzdem sein, dass irgendjemand darauf verwiesen hat und es für diese Person in dem Kontext wichtig ist, zu zeigen, dass was dort gemacht wurde, Unsinn ist. Deswegen wollen wir die eigentliche Ressource nicht verschwinden lassen, sondern machen höchstens noch einen Disclaimer drauf. Aber der Artikel selbst bleibt erstmal da, weil das möglicherweise wichtig ist für jemanden, um mit dem Finger drauf zu zeigen.
Ja, ganz genau. Man kann sich das auch vorstellen in diesen Beispielen, wo aus irgendwelchen Preprints dann Verschwörungstheorien genährt werden oder irgendwelche Falschmitteilungen beginnen zu kursieren, die sich dann wiederum auf diese Studie beziehen. Wenn die dann auf einmal depubliziert wird, weil offenkundig wird, dass sie irgendwie Quatsch ist, wird aber depubliziert, birgt das meiner Meinung nach ein ziemlich großes Risiko, dass eher, dass diese Verschwörungstheorie noch stärkt. So nach dem Motto, ah ja, wenn das jetzt, also man kann dann sich die Quelle nicht mehr anschauen, sie ist verschwunden. Somit steht erstmal Meinung gegen Meinung, ob das vielleicht doch eine völlig legitime Studie war, die aus politischen Gründen wurde, die man hat verschwinden lassen. Oder ob es wirklich eine Quatschstudie war. So, finde ich es eigentlich eine sehr richtige Entscheidung, auch krude Preprints stehen zu lassen. Wenn sie denn es in der ersten Stufe einmal durch so einen Sanity-Check geschafft haben. In einem Idealfall landen solche sehr kruden Preprints gar nicht erst auf den Preprint-Servern. Aber wenn sie es dann doch geschafft haben, dann müssen sie auch da bleiben.
Das ist eine interessante Frage für die Wissenschaft. Was ist eigentlich öffentlich zugänglich? Es gibt dazu aktuell auch eine Debatte darüber, ob möglicherweise zu viel publiziert wird, und das habe ich mit Sönke besprochen.
Eine neue Diskussion, die jetzt auch im Rahmen der Preprint-Diskussion wieder aufkommt, ist die Tatsache, dass, oder die Wahrnehmung, dass ja sowieso viel zu viel veröffentlicht wird in der Forschung und Preprint dieses Problem überhaupt noch verschlimmern. In den letzten 10 Jahren sind viele neue Journals gegründet worden. Wir haben ein Incentive-System in der Wissenschaft, das dazu führt, dass veröffentlicht werden muss, um Drittmittel zu kriegen, um Karriere zu machen. Und das Preprint oder die Möglichkeit der Preprints, mehr und mehr akzeptierte Möglichkeit der Preprints, dieses Problem noch verschlimmert wird. Ich habe zum Beispiel gestern ein Interview, die riesige Datenflut wird zum Problem, ist dieses Interview übertitelt in der FAZ von Professor Klaus Lieb aus der Psychiatrie in Mainz, der quasi gesagt hat, diese Publikationsflut ist ein ernsthaftes Problem für die Forschung. Wenn man sich einmal fundamental überlegt, wie kann denn eine Veröffentlichung zum Problem werden? Ja, oder wenn ich etwas beitrage zu dem Wissensschatz, wie kann das überhaupt zu einem Problem sein? Es ist doch vielmehr ein Problem, dass die Kuration der Dinge nicht adäquat geregelt ist, der Veröffentlichung. Wenn ich vor 15 Jahren an meine Professoren denke, Betreuer denke, die hatten ihre wissenschaftlichen Publikationen, ihre Zeitschriften, 3 oder 4 in ihrem Fachgebiet, die relevanten, abonniert. Da kam einmal im Monat die neue Ausgabe, die wurde durchgeblättert und dann war man auf dem neuesten Stand der Entwicklung. Das ist natürlich heute überhaupt nicht mehr der Fall. Und es war damals so, dass wenn etwas publiziert wurde, dann musste es einen gewissen Qualitätsanspruch entsprechen, weil es sonst überhaupt gar nicht wert gewesen wäre, das Papier zu bedrucken, die Zeitung zu verschicken. Da war es auch noch nicht so wichtig, ob das dann vielleicht 3 Monate gedauert hat oder ein Jahr, bis das veröffentlicht wurde. Per se, dass der Aufwand der Publikation betrieben wurde, war quasi schon ein Qualitätsmerkmal. Und das ist natürlich heute nicht mehr der Fall. Es ist natürlich klar, dass jeder Mensch auf der Welt für alle etwas zu nahezu kostenlos veröffentlichen kann, sodass es alle lesen können. Und was wir jetzt in der außerhalb der Wissenschaft beobachten, ist, dass damit auch erst umgegangen werden muss. Wir haben die Fake News-Debatte, wir haben die Tatsache, dass irgendwelche Nachrichten sich verbreiten, ohne dass sie hinterfragt werden, und wir lernen damit umzugehen. Und ich denke, so ähnlich ist es in der Wissenschaft. Wir können nicht mehr das daran festmachen, dass etwas veröffentlicht ist, dass es letztendlich eine hohe Qualität hat. Das geht nicht mehr. Wir sollten uns auch fragen, ob auch niederqualitäre Sachen oder in früheren Stadien als das komplette fertige Studie nicht trotzdem von Kollegen, vielleicht Kollegen, die genau an diesem gleichen Projekt arbeiten, daraus Informationen gewonnen werden können. Immer unter der Ägide, dass dies noch nicht die fertige Arbeit ist. Wir können uns auch fragen, ob es überhaupt Sinn macht, von fertigen Arbeiten zu reden. Man kann sich ja auch vorstellen, dass ein Projekt weitergeschrieben wird, eine Arbeit weitergeschrieben wird. Und wir sehen jetzt in der jetzigen Zeit, dass dieser Umbruch dieser Kulturen von einer Denkweise, einer Struktur, die daran gebunden war, dass etwas auf Papier gebracht werden musste, veröffentlicht wurde und dadurch eine gewisse Qualität hat, zu einer Kultur, in der es quasi kostenlos möglich ist, Dinge zu veröffentlichen. Und wenn man die aus der alten Kultur gelernte Maßstäbe daran verwendet, dann kommt es natürlich zu einer Frustration. Dann sagt jemand, Mensch, ich kann doch gar nicht mehr alles lesen, was heutzutage in meinem Forschungsgebiet veröffentlicht wird. Wir müssen jetzt an neuen Methoden arbeiten, wie wir eine Kuration erstellen können.
Und eigentlich kommen wir in der Preprint-Debatte immer wieder zur gleichen Frage. Und die lautet, wie kann die Qualität einer wissenschaftlichen Arbeit überprüft und am Ende auch sichergestellt werden?
Wir hatten vorher auch schon über das Problem gesprochen, ob es überhaupt Möglichkeiten gibt, die Qualität von Preprints auf Preprint-Servern einzuschätzen. Und an der Drosten versus Bild-Zeitung-Kontroverse haben wir gesagt, okay, das war der Idealfall. Da haben sich Leute gefunden, sind selber auf eine Studie aufmerksam geworden, haben gedacht, da gebe ich jetzt mal meine qualifizierte Meinung ab in Form von so einem Mini-Gutachten. Das ist natürlich nicht bei allen Studien der Fall, aber es gibt zunehmend Organisationen und Projekte, die sich dafür einsetzen, dass dies der Fall sein soll. Und zwar werden die es gibt da noch keine richtige Fachliteratur zu, aber ein Artikel, den ich gefunden habe, nennt die Third-Party Curation and Review Platforms.
Sehr eleganter Name.
Ja, also ja, unabhängige Kuratierungs- und Begutachtungsplattform. Es sind quasi Organisationen oder Initiativen, die nochmal entkoppelt sind von Preprint-Servern, kooperieren manchmal mit denen und im Prinzip ist es so ein bisschen, dass wie so Mobilisierungsinstrumente sind. Die sagen, okay, es ist gut, dass Preprints diese Mini-Gutachten bekommen und wir trommeln jetzt mal so ein bisschen dafür, dass Leute diese Gutachten schreiben. Da gibt es beispielsweise die Initiative PRE Review. Das wäre dann halt eher so eine Third-Party-Review-Plattform. Die spricht, soweit ich das verstanden habe, vor allen Dingen PhD-Students an und sagt denen, okay, denkt doch mal darüber nach, so ein Mini-Gutachten zu schreiben. Das kostet nicht super viel Zeit. Ihr lernt was, ihr werdet langsam an den wissenschaftlichen Publikationsprozess herangeführt und wenn ihr da ein paar gute Ideen habt, könnt ihr auch noch sehr niedrigschwellig sichtbar werden in der Community. Dann gibt es allerdings auch noch so andere Plattformen. Ein Beispiel dafür halt, das heißt Prelights, diese Plattform. Und das ist eher so eine Kuratierungsplattform, deren Idee ist, dass es unglaublich viele, gerade halt jetzt rund um Corona-Thematiken, sehr, sehr viele Preprints gibt und es müsste ja irgendjemand geben, der die mal sichtet und so die spannendsten raussucht. Also das ist, was eigentlich Journals vornehmen, die irgendwie, wo die Top-Journals 1000 Publikationen kriegen und davon 5% veröffentlichen nachher, quasi so die Perlen raussuchen, dass so eine ähnliche Funktion auch auf Preprint-Servern gelingt. Und auch da wird das wahrscheinlich über Freiwillige gemacht, die dann solche bestimmten Sammlungen kuratieren. Das heißt, die nehmen sich noch vielleicht ein nischiges Thema raus, habe ich jetzt kein Beispiel, und sagen, okay, was sind denn so zu diesem Thema, also keine Ahnung, irgendeine Behandlungsmöglichkeiten für den Coronavirus. Also genau, nehmen sich irgendein Thema raus und sagen, okay, was sind denn zu dem Bereich an Preprints erschienen, machen eine Liste und schreiben noch Kurzzusammenfassungen zu den Preprints. Das heißt, da wird wirklich so eine Kuratierungsfunktion übernommen und die werden nochmal aufbereitet. Ja, das fand ich irgendwie ziemlich interessant, dass diese Plattformen erscheinen, weil das mehr und mehr eigentlich diese These stützt, dass Preprint-Server in der Lage sind, die etablierten Journal-Systeme abzulösen. Weil wenn es quasi einen Ort gibt, wo die Studien veröffentlicht werden können und dann gibt es quasi noch irgendwelche Instrumente oder Organisationsformen, die diese Studien wiederum nach Gütekriterien sortiert, filtert, aufbereitet, Ja, dann werden die Unterschiede zu Journals, zumindest nach so, ja, nicht so guten Journals, sind dann gar nicht mehr so groß. Was uns dann zum letzten Punkt hier führt, ist, dass an Verlagen, an wissenschaftlichen Großverlagen, diese Entwicklung natürlich auch nicht vorbeigegangen ist. Und eine Parallelentwicklung zu diesen unabhängigen Preprint-Servern, über die wir sehr viel gesprochen haben, also BioArchive, Archive, MedArchive, sind Preprint-Server, die von Großverlagen eingerichtet werden.
Oder gekauft wurden,
genau. Also das bekannteste Beispiel in Sozialwissenschaften ist SSRN, Social Science Research Network. Das wurde 2016 von Elsevier gekauft, also einem der größten Verlage. Und wenige Wochen oder Monate später hat sich dann SOC Archive gegründet als unabhängiger Preprint-Server in den Sozialwissenschaften. Genau. Und wie die halt vorgehen, ist, die kriegen irgendwie auch mit, dass Leute mehr und mehr Wissenschaftlerinnen Lust haben oder gewillt sind, ihre Studien vielleicht gleichzeitig zur Einreichung in einem Journal auch schon auf einem Preprint-Server hochzuladen und bauen deswegen ihre eigenen und sagen, okay, unser Service ist jetzt, wenn ihr euren Artikel in Journal A einreicht, dann wird euer Manuskript nicht nur für ein Review rausgeschickt, sondern landet auch direkt auf unserem eigenen Preprint-Server. Das ist jetzt so der Service. Und ja, da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren interessante Preprint-Wars auch da wieder sehen, wo nicht nur die unterschiedlichen Journals darum schachern, wer die besten Manuskripte bekommt, sondern sogar es im Prinzip schon wie so ein Vorfeldkampf gibt. Und zwar auf welchem Preprint-Server landen die interessantesten Manuskripte, bevor sie überhaupt eingereicht sind.
Das war bereits die 7. Folge Weizenbaum im Homeoffice. Und heute haben wir mit Preprints ein Thema besprochen, das vor der Corona-Krise vermutlich vielen gar nicht geläufig war. Bei mir sind zwei Punkte besonders hängen geblieben. Erstens, Qualitätssicherung ist eine zentrale Aufgabe des Wissenschaftssystems. In der Corona-Krise wird aber deutlich, dass es nicht einen unumstößlichen Weg gibt, wie diese Qualitätssicherung abzulaufen hat, sondern dass digitale Technologien ganz unterschiedliche Verfahren wie Preprint-Reviews oder Rapid-Review-Verfahren möglich machen. Und zweitens, wissenschaftliche Ergebnisse an sich sind schon oft schwer für eine breitere Öffentlichkeit übersetzbar. Das ist eine große Herausforderung, der Wissenschaft sich gern spezialisiert und damit eine Übersetzungsleistung immer anspruchsvoller wird. Auf Medien kommt durch die Veränderung der Wissenschaft aber noch eine zusätzliche Herausforderung zu. Nicht nur müssen Forschungsergebnisse übersetzt werden, auch müssen die Unterschiede darin, wie gesichert diese Ergebnisse sind, wie heute unsere Debatte über Preprints, Postprints und so weiter, übersetzt werden und verständlich kommuniziert werden. Und wir in der Wissenschaft, die diese Systeme kennen, sollten dabei zumindest unterstützend zur Seite stehen. Zu guter Letzt möchte ich mich bei Max Heimstedt und Sönke Bartling für ihre Zeit und Mühe bedanken, sowie bei Philipp aus dem Weizenbaum, der eigentlich im Urlaub ist, aber diese Folge dankenswerterweise trotzdem veröffentlicht.